Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo aus Hannover und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich freue mich, euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen und heute bei mir im Gespräch Stefan Bischoff. Und Stefan ist Trainingswissenschaftler hier am Olympiastützpunkt in Hannover und wir haben uns über seine Aufgaben als Trainingswissenschaftler unterhalten und was das überhaupt ist, was dahinter steckt und warum das halt so wichtig ist. Also, euch viel Spaß jetzt im Gespräch mit Stefan und wir hören uns zum Schluss der Episode nochmal wieder. Ja, Stefan, dann herzlichen guten Tag zum nächsten Podcast. Also ich begrüße dich sehr herzlich zur nächsten Ausgabe des Water Polo Expert Talk Podcastes. Jetzt ist es ja bei dir so, dass es jetzt nicht nur zwingend, nicht nur Wasserball ist, mit dem du dich beschäftigst, aber vielleicht am Anfang würde ich dich bitten, dich einmal kurz den Zuhörern vorzustellen.
Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung. Stefan Bischoff, mein Name. Ich bin Trainingswissenschaftler vom Olympiastützpunkt Niedersachsen am Standort Hannover. Wie du richtig sagtest, habe ich nicht nur mit Wasserball zu tun, sondern mit einer Vielzahl von Sportarten, die bei uns am Olympiastützpunkt ansässig sind. Zu meinen Hauptaufgaben neben Wasserball ist dann vorwiegend noch die Betreuung von Ruderathleten, Bundeskaderathleten und Kanu. Das sind so meine Hauptgebiete, die ich vorwiegend mit betreue. Vorwiegend dann halt aber gar nicht als Athletiktrainer, sondern vielmehr in der Leistungsphysiologie und in der Biomechanik. Das Athletiktraining, das bildet dann nur einen Teil meiner Arbeit am Olympiastützpunkt ab.
Und wenn du jetzt sagst, okay, es sind halt primär halt diese Rudern und Wasserball beispielsweise, kann man das, oder gibt es da in der Arbeit oder bei euch in der täglichen Arbeit auch Unterschiede? Also mit Sicherheit gibt es Unterschiede, aber wie sehen die denn aus? Also beispielsweise Unterschied zwischen Rudern und Wasserball oder sagst du, gibt es da gar keine in der täglichen Arbeit jetzt mit den verschiedenen Zielgruppen, sagen wir es mal?
Doch, da gibt es erhebliche Unterschiede. Ne? Also letzten Endes ist Wasserball halt eine Mannschaftssportart. Rudern ist doch sehr individual Sportart geprägt. Sicherlich gibt es dort auch eine Teambildung und ein Gruppentraining. Allerdings ist die Dynamik in einer Mannschaftssportart eine andere. Das ist auch ein Grund, warum ich so gerne halt Wasserballer mit betreue, weil einfach die Dynamik in so einer Gruppe halt was anderes ist. Ne? Man muss halt eins wissen, dass halt die Individualsportler schon sehr fokussiert sind und sehr gezielt sind, gerade in so einer Sportart wie Rudern, wo du ganz klar definiert hast, was du zu erbringen hast. Ne? 2000 Meter, die musst du in einer bestimmten Zeit abreißen. Und dafür muss ich entsprechend einen sehr standardisierten Trainingsaufbau leisten, der diszipliniert durchgeführt werden muss. Und das ist halt in einer Mannschaftssportart wie Wasserball dann doch ein bisschen anders. Ne? Viele Faktoren spielen da rein, die letzten Endes halt die Leistung vollbringen. Zum einen halt dann nicht nur der Teamgedanke, der da eine Rolle spielt. Ne? Ich bin halt auch auf die Leistung meines Nebenmanns mit abhängig, als auch meinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ne? Die ich ausgebildet habe im Laufe meines Trainingsjahres.
Und ihr seid jetzt am OSP ja angesiedelt, sagtest du ja, und da wahrscheinlich dann auch für Kaderathleten wahrscheinlich in erster Linie zuständig, ne? Also sind ja wahrscheinlich irgendwie alle Athleten in irgendeinem Kader zugeordnet, die da bei euch trainieren oder betreut werden.
Genau, das sind Bundeskaderathleten, die wir bei uns am Standort haben, ne? Das sind so grob so um die 260 Bundeskaderathleten, die wir bei uns haben, aus den verschiedenen Sportarten und für die wir dann halt auch zuständig sind.
Ich sag mal so, ich komme ja nun aus Laatzen, da sind die Bedingungen jetzt ein bisschen anders, was vielleicht auch Athletiktraining angeht, was zeitlich angeht, was das Equipment angeht, was die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten im Grunde genommen angeht. Wenn jetzt jemand, sage ich mal so wie wir aus Laatzen oder Hildesheim oder von einem Verein kommt, wo jetzt die Bedingungen vielleicht nicht so ideal sind wie logischerweise an einem Olympiastützpunkt. Was würdest du da raten oder wie sollte man sich diesem Thema vielleicht auch nähern, weil natürlich nicht jeder von Haus aus Trainingswissenschaftler oder sportwissenschaftlich unterwegs ist. Ne? Also tu mich dann natürlich auch ein Stück weit schwerer, logischerweise, weil das nicht mein Hauptjob ist. Aber was würdest du solchen Leuten oder solchen Vereinen vielleicht auch raten, sich mit dem Thema näher zu nähern oder vielleicht auch qualitativ zu nähern? Ne? Weil man kann es ja machen, man kann es halt gut machen oder falsch machen und macht hinterher mehr kaputt, als man hinterher dabei rauskommt. Ne? Also es ist ja dann auch immer so ein Zwiespalt.
Ja, genau, das ist halt das Komplexe an der Nara. Ne? Da wird immer leicht gesagt, du musst das Optimum halt rausholen aus dem, was du vorfindest. Ne?
Ja, genau. Ja, aber wie, bitte? Genau, sag mir wie.
Genau, die Frage ist halt immer, was ist das Optimum? Ne? Deswegen geht es halt darum, das macht letzten Endes ja auch ein guter Trainer oder eine gute Vereinsstruktur ja aus, dass sich das Team, was sich ja permanent verändert. Ne? Es kommen neue Leute dazu, es gehen alte, das Team entwickelt sich generell in seiner Struktur weiter. Es ist halt wichtig, dass halt gerade so eine Vereinsstruktur immer wieder auch Neues für offene Dinge halt, ne? Sich immer wieder umschaut, was sind so die Veränderungen, was ist so up-to-date und sich halt auch auf die Spieler anpasst. Ne? Ich sag mal, die jungen Spieler von heute haben andere Bedürfnisse als die Spieler vor 20 Jahren. In deinem eigenen Grund sehen, deine Bedürfnisse früher waren vielleicht andere als die von deinem Sohn. Ich sehe schon das Nicken, also du wirst mir da recht geben. Und da ist es halt ganz genau die Kunst. Es gibt also keine allgemeine Formel dazu, was muss man machen, sondern man muss halt wirklich schauen, dass man ein gutes Umfeld schafft, was sicherlich mit viel Akquise notwendig ist und auch teilweise wirklich mit Klinkenputzen bei Ärzten, bei Physiotherapeuten, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch zu meinem Gebiet, den Sportwissenschaftlern, Trainingswissenschaftlern, die einem vielleicht unterstützen. Und halt gerade in Vereinsstrukturen mittlerweile ja es viele Möglichkeiten gibt, Weiterbildungen zu machen. Ne? Sei es jetzt Trainerlizenzen wie bei dir oder nicht nur sportartspezifisch, sondern auch in anderen Bereichen halt entsprechend Weiterbildungen zu machen. Ne? Also das kann halt über mentales Coaching sein, also psychologisches Unterstützung sich holen. Das kann über Ernährung sein, das kann ganz allgemein athletische Grundkenntnisse erlernen oder halt auch physiotherapeutische Grundkenntnisse. Ne? Also letzten Endes ist das Ausbildungsgebiet, was heutzutage auf dem Markt ist, sehr, sehr breit gefächert. Man braucht halt immer nur die Zeit dafür und vielleicht auch das kleine Portemonnaie, um halt so ein paar Groschen da mal loszumachen, um entsprechend sich da weiter zu qualifizieren. Ne? Und dann kann man, denke ich, schon viel rausholen. Das Schwierigste ist halt, wenn das halt immer so eine One-Man-Show ist, ne? Wenn man halt als Trainer da allein gelassen wird und sag ich mal, allein so eine Mannschaft oder so einen ganzen Verein bedienen muss, dann stößt man doch schnell an seine Grenzen, ne?
Ja, klar. Also das sind aber auch wieder so ein Stück weit dann noch die Strukturen, die halt anders oder die Möglichkeiten, die auch anders sind, jetzt abgesehen vom Geld vielleicht, ne? Aber wird wahrscheinlich jeder, der das jetzt hört, wahrscheinlich auch ein Stück weit von sich aus kennen, dass man halt Wasserball in dem Fall, also in dem Leistungsniveau wahrscheinlich auch nur halt nur nebenbei macht, ne, oder mitbetreut. Also man ist ja nicht hauptamtlicher Trainer, also nur wenige, die das dann aber auch halt, wie gesagt, beruflich machen. Die können sich dann darauf konzentrieren, aber unser Eins macht ja noch nebenbei was anderes, ne, mit denen er die Brötchen verdient. Da scheitert es dann vielleicht weniger am Geld, aber dann natürlich gebe ich dir recht, wenn man da so als One-Man-Show oder als kleine Gruppe immer nur unterwegs ist, ne? Das alles abzudecken. Ja, das ist schon eine Hausnummer und eine Herausforderung, denn das stimmt. Aber die Bedürfnisse sind in der Tat anders, ne? Aber auch die Ansprüche vielleicht von den Kids heutzutage oder Athleten sind halt auch andere, ne? Sind nicht nur die Erwartungen, sondern halt auch die Ansprüche anders. Also auch an sich selber dann.
Ja, auf jeden Fall. Und sind halt auch immer individuell, ne? Jedes Kind ist anders. Sind immer andere Voraussetzungen da, mit denen man arbeiten muss und als Trainer halt auch zurechtkommen muss.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt bestimmt halt auch viele Möglichkeiten heutzutage über die sozialen Netzwerke oder modernen Medien, sich Fortbildungen und so weiter herauszufiltern oder sich Wissen anzueignen. Sicherlich kann man da dann auch irgendwann mal versuchen, über die Verbände was zu machen, die dann halt, sag ich mal, den Verein Plattformen bereitstellen, wo Wissen vorgefiltert wird und den Trainern oder den Akteuren in den Vereinen halt bereitgestellt wird. Ne?
Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, sich für gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Bereiche, dann wirklich auch dann die nötige Expertise oder den nötigen Skill dann irgendwie zu holen. Ne? Also egal jetzt ob für Trainingswissenschaften, für Athletiktraining, für Ernährung, für Psychologie beispielsweise oder was auch immer, ne? Also das kann man ja nicht alle selber abdecken, ne? Also deswegen.
Nee, auf jeden Fall. Also es macht halt Sinn, sich da Expertise zu holen, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass es Wissen haben wir alle selber schon mal erfahren. Es ist oftmals einschneidender für den Athleten oder für uns persönlich selber ja auch, wenn wir von anderen Leuten ja auch nochmal vielleicht eine Meinung hören, die sich dann meistens ja mit der Trainermeinung doch sehr ähnelt.
Ja.
Egal, ob es jetzt vorher abgesprochen ist oder nicht, ne? Also, sondern wirklich, dass man auch mal noch eine andere Meinung dazu hört und so vielleicht, ja, sag ich mal, dass sich nicht abnutzt, das Trainer-Dasein.
Ja, ja. Und das greift ja dann, oder das stellt man ja in vielen Bereichen fest, ne? Es fängt ja schon im Kleinen an, dass man einfach als Vater oder als Familienmitglied irgendwas sagt, was das Gleiche, was der Trainer sagt. Bloß wenn der das dann sagt, ne, dann sagt es halt der Trainer. Also es sagt dann nicht der Vater. Das ist dann so eine Konstellation, die mir sehr bekannt vorkommt. Das muss dann halt wer anders sagen, obwohl was anderes oder das Gleiche bei rauskommt sozusagen, hoffentlich. Also es kommt was anderes bei raus, aber es wird dasselbe gesagt. Zum Thema Athletiktraining vielleicht gerade nochmal. Also man hat ja oft die Diskussion, wann fängt man beispielsweise mit Athletiktraining an? Also viele setzen ja Athletiktraining dann auch mit Krafttraining irgendwie gleich, was ja schon mal nicht der Fall ist. Und dann gibt es ja halt verschiedene Argumentationen dafür und dagegen. Da würde mich jetzt mal deine professionelle Meinung vielleicht dazu interessieren. Also ich kann da jetzt nicht so viel Schlimmes dran finden, wenn man jetzt beispielsweise mit einer U14 oder vielleicht auch schon früher einfach Bewegungsabläufe, damit sie dann schon drin sind für später, wenn man das vielleicht mal dann weiter treibt, schon mal drin zu haben oder zu etablieren. Wie siehst du das?
Also ich kann dir da nur beipflichten. Letzten Endes ist es wichtig, dass man Athletiktraining nicht gleich mit Krafttraining gleichsetzt. Das ist erstmal so der erste wichtige Punkt, den man festhalten muss. Oftmals wird das Ganze halt nur aufs Krafttraining reduziert, was halt sehr schade ist, und auch der Kompetenz desjenigen, der meisten Athletiktrainer halt auch gar nicht entspricht, sondern unsere Expertise ist ja sehr viel weitläufiger und tiefgreifender. Du kannst so früh wie möglich mit Athletiktraining anfangen, ne? Also die beste Beispiele ist ja so Kinderton. Ich meine, das ist nichts anderes als Athletiktraining. Wir versuchen, den Athleten Bewegungskompetenz zu vermitteln, Bewegungsqualität herzustellen oder abzusichern, und das setzt sich von den jüngsten Entwicklungsjahren bis hin ins hohe Alter eigentlich fort, ne? Also ich sag mal, selbst die Reha-Schulung, wenn man irgendwann mal alt und gebrechlich vielleicht wird, hat letztendlich, geht es darum, Bewegungsqualität und das Bewegungsvermögen letztendlich optimal zu gestalten, ne? Und da nicht nachzulassen, sondern das weiterzuentwickeln oder wiederherzustellen. Und das kannst du von jung bis alt immer durchziehen. Und das ist halt Athletiktraining, ne? Dass da natürlich halt Kraftkomponenten drinne sind, das Krafttraining, das implementiert, das ist dann ein kleiner Teil davon.
Ja, vor allen Dingen die Voraussetzungen oder die Begebenheiten, sei es körperlich oder wie auch immer, sind ja auch jedes Mal unterschiedlich, ne? Also ich sag mal, wenn ich das jetzt 1:1 vergleiche, beispielsweise mit den Leuten, die am OSP rumlaufen und die vielleicht bei einem anderen Verein wie Laatzen, Waspo, was auch immer rumlaufen, da sind ja die körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich der, ich sag mal, Kinder oder Jugendlichen auch ganz anders, ne? Weil das Niveau halt ein ganz anderes ist und der Fokus ein anderer ist, ne? Also am OSP ist es ja unter Umständen sowieso automatisch gleich irgendwie leistungsorientiert, was es ja bei uns jetzt in erster Linie erstmal gar nicht ist. Deswegen sind halt auch die Voraussetzungen ganz anders. Deswegen ist halt natürlich auch die mögliche Trainingsintensität, Umfänge, was auch immer, gänzlich unterschiedlich.
Ja, genau. Also man kann es halt komplett nicht verallgemeinern, ne? Also wir haben auch Leute letzten Endes, die schon eine Vorgeschichte haben, ne? Die kommen vielleicht vom Handball, die sind vorher vielleicht auch nur Schwimmer gewesen, haben dann irgendwie einen Ball in die Finger gekriegt und sind da rüber zum Wasserball gekommen. Wie das halt so ist, die Geschichte halt. Ja. Und was diese Kinder dann halt an Bewegungen kennengelernt haben, spiegelt sich dann halt auch Athletiktraining wieder, ne? Da gibt's dann, wenn man das so sagen möchte, Höhen und Tiefen, was man denn da so sieht, ne? Einen sieht so aus, bei den anderen so, aber man muss halt letzten Endes sich auf jeden individuell einstellen, und es heißt nicht, dass einer, der vielleicht am Land nicht optimal, sage ich mal, gute athletische Voraussetzungen hat, nicht im Wasser deswegen trotzdem ein guter Wasserballer sein kann, ne? Also das hat meine Erfahrung gezeigt, dass gute Athleten an Land nicht unbedingt gleich auch gute Wasserballer sein müssen und umgekehrt. Ja, das ist auch das Entscheidende. Da muss man sich halt auch von trennen und dann muss man halt auch entsprechend da ein gewisses Feingefühl für entwickeln.
Ja, aber gibt es denn, also es entspricht so ziemlich meiner Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, ne, dass heutzutage die, ja, wie soll ich sagen, die Bewegungsfähigkeit, das Bewegungsvermögen sehr, sehr nachgelassen hat, sage ich es jetzt mal neutral eventuell. Deckt sich das auch irgendwie mit deinen oder mit euren Erfahrungen über die letzten Jahre? Ja, weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was so schwer daran ist, irgendwie auf einem Bein zu stehen oder auch mal auf dem anderen oder mal nach vorne und nach hinten mich zu lehnen. Wenn man das heutzutage Kindern sagt oder dann mal sagt, stell dich mal auf einem Bein oder hüpf mal, dann liegt jeder Zweite irgendwie auf der Nase.
Also das kann man also subjektiv absolut so bestätigen. Und da die Studienlage gibt es halt auch her, dass dort einfach wirklich das Bewegungslernen gerade in den frühen Jahren halt doch abgenommen hat und die Qualität der Bewegungen auf einem Niveau ist, was früher rein subjektiv halt auch einfach höher anzusiedeln war. Ne? Mhm. Wie du beschreibst, dieses einfache auf einem Bein stehen, das können viele nicht. Das ist halt auch diese ganz einfache kreuzkoordinativen Geschichten, da wird es schon oft schwierig. Ne? Und ja, genau, da setzt halt auch Athletiktraining an. Ne? Wir versuchen halt Bewegungen zu vermitteln, vielseitig, vielschichtig, so dass halt auch Bewegungslernen im Wasser halt möglich ist. Ne? Und das, was sich an Land halt widerspiegelt, muss sich halt auch im Wasser dann letztendlich widerspiegeln. Ich sag mal selber, du kannst es selber bestätigen, die Kinder heutzutage, die sitzen halt einfach viel in der Schule, ne? Also gefühlt haben die Eltern, sind die früher aus der früher von der Arbeit wieder da, als die Kinder aus der Schule zurück. Das ist echt ein Problem. Und wer viel sitzt, dann auch noch viel, was ich am Handy sitzt und die modernen Medien halt entsprechend genießt, die kommen aus einer sitzenden Haltung nicht mehr raus. Das siehst du halt einfach. Ne? Und wenn du denn die Kinder bewegen lässt, dann kannst du den Gefühl teilweise einfach noch einen Stuhl unterm Hintern stellen. Die kommen aus ihrer sitzenden Haltung halt nicht mehr raus. Ne? Das ist ein großes Problem. Und da sind wir halt immer dran, auch das wieder herauszuarbeiten, dass wir einfach wieder in die vernünftige Haltung kommen. Also wir machen Haltungsschulung jetzt, um es ganz, ganz simpel zu nennen, mit vielen, dass wir wirklich unserer modernen Gesellschaft dann ein bisschen entgegenwirken können und die Kinder und Jugendlichen halt wieder befähigen, halt auch vernünftig zu trainieren. Weil wir wollen halt nicht in diese Schonmuster rein trainieren. Das ist halt das wäre der fatalste Weg. Und wir müssen halt es schaffen, ja, eine gesunde Gesellschaft zu entwickeln. Und das gilt halt auch für den Leistungssport. Und wir brauchen halt entsprechend eine Hüfte, die sich strecken lässt, eine Brustwirbelsäule, die sich strecken lässt. Ja, wir brauchen bestimmte Bewegungsausmaße in den Schultern, damit wir einfach halt auch Wasserball spielen können und das halt auch verletzungsfrei. Ne? Weil wenn wir uns verletzen, können wir nicht trainieren, können nicht besser werden. Damit schließt sich dann auch der Kreis schon wieder.
Es klingt eigentlich total paradox, ne? Also dass man jetzt man fängt schon an zu trainieren, um den normalen Nullwert oder Ausgangswert jetzt schon mal wieder herzustellen, ne? Und um von da aus dann quasi Leistungssteigerung hinzubekommen. Ne? Also das ist schon irgendwie ein bisschen paradox, ne? Also dass man jetzt Haltungstraining machen muss, ne? Aber jetzt die letzten anderthalb Jahre, was heißt anderthalb Jahre, seit dieser ganzen Corona-Geschichte, Homeoffice, Homeschooling, also das war, gebe ich dir recht, nicht unbedingt einfach, ne? Und das war dann halt auch mal so, aber deswegen war ich auch immer froh, dass dann parallel immer noch Training war, ne? Also wenn das jetzt parallel nicht gewesen wäre, so wie bei vielen anderen, deswegen ich doppelt froh bin, dass das am OSP weitergegangen ist, weiß nicht, hätte ich da auch nicht so in Seelenruhe zugucken können, sage ich jetzt mal, ne, was das angeht. Ne? Und man kann es ja ein Stück weit auch gar nicht vermeiden. Ne? Schule logischerweise ist da, aber dann diese ganzen sozialen Medien und Handy und iPad, Gott sei Dank, nicht noch irgendwelche anderen Geschichten dabei. Aber wenn da das Training nicht parallel gewesen wäre, da wäre es hier zu Hause nicht mehr so ruhig abgegangen wahrscheinlich. Gott sei Dank. Also außer auch für den persönlichen Ausgleich dann, ne, bei allen Beteiligten.
Genau, kann ich dir halt nur zustimmen. Ne? Wir müssen es halt wieder schaffen, in unserer Gesellschaft mehr Bewegung zu integrieren. Das fängt in der Schule an. Das Erste, was ausfällt, ist in der Regel Schulsport. Das darf halt nicht passieren. Wir müssen aktiver werden, unseren ganzen Alltag. Das gilt für die Kinder, das gilt aber auch für die Erwachsenen, die halt als Vorbild eigentlich funktionieren müssen. Für die Jugend entsprechend das Vorleben. Ne, das geht bei der Ernährung weiter, Und so muss man halt eine gesunde Gesellschaft halt wieder schaffen. Und damit werden die Voraussetzungen halt auch andere sein, dass wir es schaffen, halt gesunde Athleten am OSP zu haben und die entsprechend halt auch dann ja zu richtigen Leistungssportlern weiterzuentwickeln.
jetzt mal vielleicht so ein Stück weit vielleicht weg vom Leistungssport und nochmal zurück zu anderen kleineren Vereinen. Was würdest du sagen, welchen Umfang oder welchen Aufwand sollte man da mindestens ansetzen oder betreiben bezüglich Athletiktraining, Bewegungstraining? Ich meine, Wasserzeiten sind ja auch knapp bemessen. Viele müssen dafür bezahlen. Logischerweise wird immer weniger. Logischerweise, wie mit dem Sportunterricht wahrscheinlich, ähnliches Phänomen. Es wird dann zuerst das Athletiktraining gestrichen, weil ich das Wasser ja bezahlen muss. Und dann gehe ich halt lieber mehr ins Wasser und wärme mich nur kurz auf. Was würdest du sagen, welchen Umfang man da auf jeden Fall betreiben sollte? Oder gibt es da irgendwas, was du anderen mit an die Hand geben kannst?
Genau, also letzten Endes muss man sagen, es gibt immer kein Soll, es gibt immer halt nur ein individuelles. Ne? Also letzten, man muss halt schauen, wie kriege ich es im Verein organisiert. Wenn ich die Möglichkeiten habe, am Beckenrand was zu machen und die Zeit habe, wo ich noch nicht mal ins Wasser muss, aber vielleicht in die Halle reinkomme, oder ins Schwimmbad, kann ich entsprechend dort mein Athletiktraining mit jungen Gruppen organisieren. Ich kann das Training vorbereiten, aber halt auch die Nachbereitung ist oftmals wichtig. Also nicht, wenn der letzte Ball geworfen wurde, noch kurz die Tore raus und dann sagen alle auch schon Schaffakau. So sollte es halt nicht laufen, sondern man muss halt das Training auch nachbereiten. Das ist ganz wichtig. Das gehört genauso dazu wie eine gute Vorbereitung. Und ich kann den Athleten Hausaufgaben mit abgeben. Ne? Also Corona hat uns gezeigt, dass viel über Video-Streaming-Dienste möglich ist, dass wir dort viel machen können, dass ich halt Kontakt halten kann zu meinen Athleten. Aber auch da ist dann halt sicherlich für die Vereine dann der punkto Zeit wahrscheinlich der größte Knackpunkt. Wer führt es durch, wer kontrolliert es? Und deswegen sind wir dann auch da wieder an dem Punkt, man muss halt die Eltern ganz oft mit ins Boot holen. Die müssen halt interessiert sein, dass sich dann ihre Kinder weiterentwickeln. Wenn das einen leistungssportlichen Charakter hat, wird es halt ohne dem Ganzen dann halt auch nicht gehen, wenn sich die Kinder auf ein gewisses Niveau halt begeben sollen. Ja, das gehört dann genauso dazu, wie ich für die Schule lernen muss, muss ich dann halt auch für den Sport auf einem gewissen Niveau halt was für tun.
Ja, und ich wollte gerade sagen, also dieses Thema Video oder Hausaufgaben oder auch über das Training hinweg irgendwie im Nachgang oder zwischendurch mal miteinander kommunizieren, das ist ja jetzt nichts, sag ich mal, was auf dem Wasserball oder auf das Wasserballtechnische beschränkt ist. Ne? Also man kann ja auch mal irgendwelche anderen Hausaufgaben beispielsweise mitgeben, um vielleicht Kinder ja noch mal ein bisschen enger an den Wasserballsport in dem Fall ein bisschen ranzuführen, ne? Oder ein bisschen für mehr zu interessieren, weil das ist ja auch was, wo ich denke, du gehst 2-3 Mal die Woche zum Training, interessierst dich für Wasserball, spielst Wasserball, aber du kennst dich, also du in Anführungsstrichen, gar nicht so wirklich mit dem Sport aus oder wo kommt dieser Sport her oder was gibt es noch für Mannschaften, welche Spieler kennst du, keine Ahnung, also einfach mehr für den Sport an sich, für die Sportart zu interessieren.
Genau, den Eindruck habe ich leider auch bei den Jungen. Die kennen eher jeden Fußballspieler aus jeder Liga, kennen die eher als die Spieler der Nationalmannschaft aktuell. Ne? Und das ist halt auch, was sich ändern muss. Ne? Die Spieler müssen sich wirklich auseinandersetzen mit dieser Sportart. Das muss halt auch eingefordert werden, so ein bisschen halt von den Trainern. Ne? Also wenn ihn der Trainer natürlich dann auch immer nur fragt, na, hast du gestern das Spiel gesehen im Fußball, dann wird's halt, wird das Interesse natürlich auch in die falsche Richtung gelenkt. Ne? Muss halt immer, darf halt nicht nur auf die Kinder abgewälzt sein, sondern ich als derjenige, der dann diese Gruppe betreue, muss halt dann entsprechend auch das vorleben und halt auch zeigen, dass ich ja für den Sport halt brenne, ne? Und so wird sich das dann halt auch abfärben. Ne?
Das ist dann wieder diese Vorbildfunktion, die ich vorhin erwähnte, ne? Also Vorbildfunktion in vielerlei Hinsicht sozusagen. Aber das ist ja auch was, vielleicht, wenn Corona was Positives hatte, nämlich dann das, dass man halt leichter auch an solche Inhalte rankommt. Ne? Also früher hat man kaum irgendwo Wasserball gefunden. Also als ich angefangen habe mit Wasserball, gab es halt Wasserball tatsächlich noch auf dem 3. deutschen Fernsehen. Aber heutzutage ist das ja Gott sei Dank wieder ein bisschen einfacher, ne? Also es wird alles gestreamt, von der LAN gibt es irgendwelche Streaming-Dienste, Champions League wird gestreamt, in Hannover hat man es vor Ort, also was Besseres kann einem ja eigentlich gar nicht passieren, ne? Also den Vorteil hat das letzte Jahr vielleicht gehabt, dass viele halt auch in Richtung online, und jeder ist so ein bisschen auch für die Vermarktung des Sports zuständig. Nicht nur für den Wasserball, sondern allgemein.
Ja, kann ich auch nur begrüßen, diese Entwicklung, dass halt wirklich diese Streaming-Dienste halt genutzt werden, um den Sport halt zu verbreiten, in die Fläche zu bringen. Aber man muss es halt trotzdem schaffen, halt die Leute zu erreichen, die halt mit diesem Sport noch gar keine Berührung haben, ne? Weil letztendlich suchen nach diesen Streaming-Diensten ja auch nur diejenigen,
die ihn kennen,
genau, und die halt auch von dieser Sportart schon mal gehört haben, ne? Und wenn du halt nicht irgendwie mal präsent bist, dann wird das halt auch schwierig. Deswegen ist es jetzt auch aktuell gerade gut, dass wir halt in Gegenden sind, nicht gerade Hannover, Berlin, sondern jetzt zum Beispiel jetzt mit der Nationalmannschaft hier in Iserlohn, wo einfach dann dieser Sport einfach mal in einem Freibad gespielt wird, wo die Leute zugucken können und dann erstmal gucken, oh, das ist Wasserball. Ja, genau, das ist Wasserball.
Ja. So könnte es in echt aussehen, ja. Oder so sieht es in echt aus.
So ist es, genau, ja.
Ja, aber das ist ja, müsste man eigentlich viel öfter machen, ne? Ich meine, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es mal so diesen Nordsee-Cup oder irgendwie sowas, als die Nordsee, glaube ich, noch Sponsor der Nationalmannschaft war. Also da gab es ja schon zig Initiativen, ne? Und auch diese Initiative beim DSV da mit den ehemaligen Wasserballern, die ist ja auch nicht gerade erfolgreich beendet worden, aber auch da gab es ja Aktionen, um jetzt den Wasserballsport wieder irgendwie ein bisschen populärer zu bekommen. Ne? Und das muss einfach, kann ich dir absolut nur recht geben, irgendwie passieren, und am besten gestern. Ja, das war sie auch schon, die aktuelle Episode des Podcastes. Ja, nächste Woche geht's weiter in Teil Nummer 2 mit Stefan Bischoff. Bis zur nächsten Episode natürlich auch heute nochmal der Hinweis, bitte teilt natürlich auch diese Episode und alle anderen Episoden mit eurem Netzwerk und werdet auf der Webseite www.schulzekopp.de Podcast Buddy. Für einen kleinen Betrag im Monat werdet ihr aktiver Teil der Supporter des Podcastes. Ich freue mich auf euch. Show me things I've never seen. Gonna be hard, 'cause I've seen everything. Surprise me.